Deutschlandfunk, das war der Tag.
Und dazu begrüßt sie Jürgen zur Heide. Die MPK, also die Ministerpräsidentenkonferenz, das war einmal. Jetzt kommt das Infektionsschutzgesetz. So könnte man diesen Tag heute zusammenfassen. Allerdings, die Kanzlerin hatte es ja kürzlich schon angedeutet oder sollte man vielleicht besser sagen, angedroht. In ihrem Subtext hat sie ja gesagt, wenn ihr das mit der MPK, also der Ministerpräsidentenkonferenz, nicht hinbekommt, vor allen Dingen nicht schnell genug hinbekommt, dann machen wir eben ein Gesetz auf Bundesebene. Genau das ist heute passiert. Jedenfalls die Ankündigung und offensichtlich auch die politische Einigung hinter den Kulissen. Wir werden Sie gleich darüber informieren. Und dann haben wir unter anderem noch die folgenden Themen in unserer Sendung heute Abend hier. Kanzlerkandidatensuche der Union. Dort gibt es Bewegung, denn die Bundestagsfraktion meldet sich mit einmal vehement zu Wort und will offensichtlich mitreden. Und dann natürlich der Nachruf, Prinz Philipp ist gestorben, wir werden ihn würdigen. Und den Blick in die Kommentarspalten von morgen haben wir am Ende der Sendung auch. Wir beginnen zunächst in Berlin. Das Infektionsschutzgesetz kommt. Mit einmal hat es hinter den Kulissen viele, viele Gespräche in den zurückliegenden Tagen gegeben. Und jetzt steht fest, was kommen soll. Jedenfalls weitgehend. Barbara Kostolnik.
Es hatte sich einiges zusammengebraut. Im politischen Berlin war seit Tagen gemunkelt worden, was Vize-Regierungssprecherin Ulrike Demmer dann auf den Punkt brachte.
Die Ministerpräsidentenkonferenz, die geplant war für Montag, wird am Montag nicht stattfinden.
Kein stundenlanges Bund-Länder-Treffen, keine übermüdeten Gesichter mitten in der Nacht bei Pressekonferenzen mit geringer Haltbarkeitsdauer. Stattdessen, der Bund nimmt die Zügel in die Hand und legt erneut Hand an das Infektionsschutzgesetz.
Es geht um eine Regelung und um eine Änderung im Infektionsschutzgesetz, die vorsieht, was passieren soll, welche Maßnahmen und Beschränkungen zu ergreifen sind, wenn in einem Landkreis die 7-Tage-Inzidenz über 100 liegt.
Das soll künftig der Bund bestimmen. Die Vize-Regierungssprecherin betont allerdings mehrmals die enge Abstimmung mit den Ländern. Das ist insofern wichtig, als die Länder nun Kompetenzen abgeben werden. Vizekanzler Olaf Scholz geht etwas mehr ins Detail und erklärt, was das neue Gesetz auch bringen wird.
Dieser Inzidenzwert von 100, dazu zählt zum Beispiel auch eine schon frühe Festlegung, dass wenn die Infektionszahlen oberhalb einer Inzidenz von 200 liegen, dann auch in den Schulen Distanzunterricht notwendig ist. Und es gehört eine Festlegung dazu, dass wir zum Beispiel Ausgangsbeschränkungen haben.
Hier nun also auch Zustimmung von Seiten der SPD. Der hatte zuvor Bundesgesundheitsminister Spahn von der CDU über Bande zugerufen: Lasst eure parteipolitischen Spielchen bitte schön sein.
Ich kann mich über manche Äußerungen dieser Tage nur wundern. Ich empfehle uns allen, den Parteienstreit, Wahljahr hin oder her, runterzufahren und uns auf das Wesentliche zu konzentrieren, die Bekämpfung der Pandemie. Und hier müssen wir, übrigens egal ob Bundesgesetz oder Ministerpräsidentenkonferenzen, alle an einem Strang ziehen.
Bundeseinheitlich war zuletzt eher weniger der Fall gewesen. Und da sich einige Ministerpräsidentinnen und Präsidenten auf sinkende Zahlen stützten, um Lockerungen durchzubekommen, legte Spahn andere Zahlen vor aus den Kliniken.
In unseren Krankenhäusern zeigt sich, wie ernst die Situation tatsächlich ist. Die Zahl der Covid-19-Intensivpatienten steigt viel zu schnell. Sie liegt bereits wieder bei fast 4.500 Intensivpatienten in deutschen Kliniken. Wir dürfen nicht warten, bis die Kliniken überlastet sind.
Wir dürfen nicht warten. Das gilt auch für das Gesetzgebungsverfahren beim Infektionsschutzgesetz. Laut Vize-Regierungssprecherin Demmer werde es ein normales Verfahren, aber so normal dann auch wieder nicht.
Sie sehen daran, dass es eilt, dass die Bundesregierung die Kabinettssitzung um einen Tag vorzieht.
Das Kabinett wird nämlich statt am kommenden Mittwoch bereits am kommenden Dienstag tagen, um den Gesetzentwurf zu besprechen. Dann müssen sich noch Bundestag und Bundesrat mit dem Infektionsschutzgesetz befassen. Es muss schnell gehen. Dafür plädiert fast flehentlich der RKI-Chef Lothar Wieler.
Jeder Tag, den wir später handeln, verlieren wir Menschenleben. Ganz klar.
Stand heute könnte das Infektionsschutzgesetz am 26. April in Kraft treten, in 17 Tagen.
Das war der Bericht von Barbara Kostolnik. Wir wollen jetzt darüber reden, was heißt das Infektionsschutzgesetz auf der einen Seite und natürlich auf der anderen Seite die Bildungspolitik. Das hat, was da heute beschlossen worden ist, beziehungsweise beschlossen werden soll, natürlich Auswirkungen vor allen Dingen auf die Schulen. Darüber möchte ich jetzt reden, und zwar mit Helmut Holter, Bildungsminister in Thüringen von der Linken und jetzt bei uns am Telefon. Schönen guten Abend, Herr Holter.
Schönen guten Abend, Herr Zuheide.
Herr Holter, was machen Sie in Thüringen? Fangen wir damit an, denn die Frage muss ich ja so stellen, keiner weiß, was in den unterschiedlichen Bundesländern so passiert.
Wir machen ab Montag wieder die Schulen auf, mit Einschränkungen. Es gibt Landkreise, die die Schulen nicht öffnen, weil wir in Thüringen entschieden haben, dass ob eine Inzidenz von 150 die Landkreise ausgehend von dem Infektionsgeschehen entscheiden können, allerdings in Abstimmung mit der Landesregierung, ob Schulen geöffnet werden oder nicht, sodass einige Landkreise und kreisfreie Städte die Schulen nicht öffnen. Die anderen sind im eingeschränkten Regelbetrieb und wir haben jetzt zusätzliche Maßnahmen eingeleitet, wie die generelle Maskenpflicht ab erster Klasse. Die gab es bisher nicht in der Grundschule und wir wollen eben ab Montag auch zweimal die Woche testen in Form von Selbsttests, dass die Schülerinnen und Schüler, aber auch alle anderen Erwachsenen in der Schule dieser Tests an sich selbst dann durchführen.
Sie haben genügend Tests bestellt?
Wir haben genügend Tests bestellt. Also wir haben für die über 11-Jährigen haben wir 297.000 Tests und für die unter 11-Jährigen, das sind die sogenannten Lotti-Tests, haben wir 160.000 bestellt. Die erste Charge, also die fast 300.000, die sind vor Ort. Und was die Lieferung für die Grundschulen betrifft, also für die kleineren Kinder, kommen die Lieferungen morgen. Der erste Teil, der zweite Teil kommt dann Mitte nächster Woche.
Sie haben gesagt, Selbsttest, da werden die Lehrerinnen und Lehrer, werden da mithelfen oder passiert das zu Hause oder eben sagen Sie in der Schule? Das ist ja wichtig, dass man das auch richtig nachvollziehen kann.
Also wir werden das in der Schule machen, unter Aufsicht der Lehrerinnen und Lehrer. Das Testen ist Teil des Unterrichts, so haben wir das organisiert. Natürlich gibt es jetzt Diskussionen darüber, ob das richtig ist oder nicht richtig ist. Also Eltern sind da besorgt. Aber vom Grunde her sind das leicht zu handhabende Tests, die jede und jeder, ob klein oder groß, durchführen kann. Das wird auch sicherlich gut angenommen. Ich hoffe das zumindest, weil im Moment sehe ich von einer Pflicht für das Testen ab. Ich hoffe, dass alle der Vernunft folgend an diesen Testungen teilnehmen, um auch ein gutes Bild über das Infektionsgeschehen vor Ort dann zu bekommen. Für Ausnahmen, ja. Wenn Kinder also vielleicht erkrankt sind oder der andere Bedingungen herrschen, kann man das auch zu Hause machen. Das sollte aber wirklich die Ausnahme sein.
Sie haben gerade den Begriff Testpflicht genannt. Jetzt gibt es natürlich andere, die sagen nicht ganz zu Unrecht. Was nutzt es, wenn man in einer Klasse mit 20 Schülerinnen und Schülern sind von mir aus 18 getestet und zwei nicht? Dann fängt es an, irgendwie schwierig zu werden. Sie setzen, habe ich Sie so richtig verstanden, eher auf die Einsicht, dass es am Ende doch alle machen. Denn nur dann ist es wirklich aussagekräftig, oder?
Das ist genau der Punkt. Also wenn man die Diskussion des letzten Jahres, muss man richtigerweise sagen, verfolgt, dann haben sowohl Lehrerinnen und Lehrer, aber auch die Eltern und auch die Schülerinnen und Schüler gefordert, dass die Schulen sicherer gemacht werden. Wir haben dazu in allen Ländern, auch in Thüringen, unsere Hygienerahmenpläne und dann die konkreten Maßnahmen an den Schulen umgesetzt. Wir haben ja unter anderem die Maskenpflicht, die Abstände und all die Dinge, die also hinreichend bekannt sind. Aber trotzdem wurden immer noch wieder die Forderungen laut, macht die Schulen sicherer. Und jetzt gehen wir zu den Testungen über. Das ist ein Beitrag, um die Schulen sicherer zu machen. Die Grundschullehrerinnen und Grundschullehrer, die Erzieherinnen in den Horten und auch die Lehrerinnen und Lehrer an den Förderschulen sind in Thüringen bereits geimpft. Vielleicht noch nicht alle, aber zum größten Teil. Und die Kultusministerkonferenz hat ja gestern gerade sich nochmal dafür ausgesprochen, dass auch alle anderen Lehrerinnen und Lehrer an Schule Beteiligten prioritär geimpft werden. Und deswegen ist es meines Erachtens jetzt auch ein Appell an alle, sich an den Testungen zu beteiligen, weil aus der Kombination von Testen, Impfen, Nachverfolgung und den Hygieneregeln dann auch eine sichere Schule organisiert werden kann und damit auch guter Unterricht stattfindet.
Sie schließen also nicht aus, wenn das jetzt möglicherweise doch nicht geht, weil zu viele nicht mitmachen, dass man dann auch nochmal neu nachdenkt, wie ich gerade gesagt habe, die Aussagekraft ist gering, wenn nicht alle mitmachen oder geringer.
Das ist problematisch, das stimmt. Deswegen hoffe ich, dass es auch erstens die Einsicht gibt, dass es notwendig ist. Zweitens, wenn viele mitmachen, auch die anderen mitgezogen werden. Wenn das nicht ausreichen sollte, so haben wir uns in Thüringen entschieden, wir werden es die nächsten 14 Tage ab Montag beobachten, auswerten. Dann muss ich auch zu dem Zwangsmittel des Betretungsverbotes greifen, so wie das in Sachsen und anderen Ländern schon passiert. Aber ja, die Menschen stehen noch so unter Druck, jetzt noch ein Zwangsmittel einzusetzen. Also ich möchte das nicht so gerne, deswegen appelliere ich ganz einfach, Mensch, Leute, macht mit bei den Testungen. Das ist alles leicht handhabbar und so werden Schulen sicherer gemacht. Ich hoffe, dass das klappt.
Wie groß ist Ihre Sorge, dass Sie das demnächst alles nicht mehr alleine entscheiden können, wenn es dann ein Infektionsschutzgesetz auf Bundesebene gibt, was möglicherweise nicht das en Detail, aber eben doch andere Dinge regelt, von denen Sie bisher sagen, das können wir in Thüringen besser. Wie stehen Sie dazu?
Ja, das habe ich mit einer gewissen Sorge zur Kenntnis genommen. Ich habe schon zur Kenntnis genommen, was die Kanzlerin Angela Merkel bei Anne Will vor rund 14 Tagen gesagt hatte, dass sie also bestimmte Dinge an sich ziehen will und die Entscheidung auf Bundesebene fällen will. Wir müssen berücksichtigen, dass das Infektionsgeschehen in den Kreisen sehr unterschiedlich sein kann. Es ist ein Ausbruch in einem Pflegeheim beispielsweise, muss es ja nicht heißen, dass der ganze Kreis betroffen ist. Da kann man gut Schulen und Kindergärten offen lassen. Wir haben auch Landkreise, wie beispielsweise im Süden Thüringens, Schmalkalden-Meiningen, die bei einer Inzidenz über 300 die ersten bis sechsten Klassen wieder in die Schulen gelassen haben. Also das Bild ist differenziert. Meine Sorge ist, dass der Bund den Ländern die Kompetenzen und die Entscheidungshoheit entzieht und die Länder zu Ausführenden werden und die Mitsprache der Länder stark minimiert wird oder ganz entfällt. Das kann ich so nicht teilen. Es muss eine Mitsprache der Länder bleiben bei einem einheitlichen Rahmenplan, den der Bund aufstellen kann. Aber die Frage ist, ob die Inzidenzen, die jetzt in diesem Gesetzentwurf stehen, der mir heute zugegangen ist, die richtigen sind, ob die Grenze 100 und 200 diejenigen sind, wo man entsprechend reagieren muss. Da muss auch die Wissenschaft ein Wort mitreden.
Das heißt, Sie sagen, klare Rahmenbedingungen, die sind für alle gleich, aber Sie brauchen den Spielraum, das dann dezentral vor Ort entsprechend möglicherweise anderer Kriterien entscheiden zu können. Was unterscheidet Sie dann von diesem Flickenteppich, der ja auch gelegentlich beklagt wird, dass Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten in Berlin etwas beschließen, zu Hause dann aber wieder was anderes machen? Das ist ja der Eindruck, der im Moment vorherrscht. Oder ist mein Eindruck falsch?
Nein, der Eindruck, der stimmt schon, dass es den Flickenteppich gibt. Das ist geschuldet der Tatsache, dass die Beschlüsse der Ministerpräsidentenkonferenz so umgesetzt wurden, wie sie umgesetzt wurden. Jeder auch seine Auslegung hatte. Dadurch, dass es aber lange gar keinen Stufenplan auf Bundesebene gab, haben die Länder ihre eigenen Stufenpläne entwickelt. Wir haben in den Bildungskultusministerien der Länder natürlich auch diskutiert, auch in der KMK, Kultusministerkonferenz, auch diese Fragen besprochen. Aber am Ende sind doch viele ihren eigenen Weg gegangen, was die KMK gesagt hat. Wir wollen, dass die Schulen so lange wie möglich offen bleiben. Und wenn sie geschlossen sind, dann soll sie als erstes wieder geöffnet werden. Der Flickenteppich, der lässt sich nicht vermeiden, weil das Infektionsgeschehen von Land zu Land und von Region zu Region unterschiedlich ist. Also wir haben ja in Thüringen beispielsweise Inzidenzen in einem Landkreis so bei 50, 60. Und im Nachbarkreis gehen sie auf nahe 200 zu. Und das sind genau die Fragen, muss man dann in dem Landkreis Nordhausen genauso agieren wie im Landkreis Eichsfeld. Und das, glaube ich, macht den Unterschied aus.
Was erwarten Sie von diesen bundeseinheitlichen Regeln oder sagen Sie, lasst es bitte sein?
Ich erwarte, dass wir Planungssicherheit haben, dass wir nicht alle zwei Wochen oder alle vier Wochen wieder neue Entscheidungen treffen müssen. Wir haben ein kompliziertes Verfahren, nicht nur in Thüringen. Also die Landesregierung muss ja reagieren auf die Beschlüsse der Ministerpräsidentenkonferenz. Der Landtag muss beteiligt werden. Da muss in relativ kurzer Zeit die Verordnung veröffentlicht werden. Das überrascht dann alle, gerade auch im schulischen Bereich, wo dann sozusagen von heute auf morgen neue Regeln aufgestellt werden, bevor die alten so richtig umgesetzt sind. Aber das funktioniert alles nicht. Deswegen, wenn es jetzt Regeln gibt, dann sollen die auch Bestand haben, zumindest bis zum Sommer, bis die Sommerferien beginnen.
Dankeschön. Das war Helmut Holter für die Linke, Bildungsminister in Thüringen. Das Gespräch haben wir kurz vor der Sendung aufgezeichnet. Unser nächstes Thema bleibt auch noch bei Corona, respektive der Bekämpfung. Was kann man und müsste man in den Betrieben tun? Auf der einen Seite natürlich Homeoffice so viel wie möglich und auf der anderen Seite testen. Aber auch als Pflicht, so ähnlich wie in den Schulen, die Debatte läuft. Martin Polanski.
Es ist die altbekannte Frage, ist das Glas nun halb voll oder halb leer? Nach einer repräsentativen Befragung der Bundesregierung sagen aktuell 61% der Beschäftigten, dass ihr Betrieb Corona-Tests anbietet. Weiteren 10% wurde dies in Aussicht gestellt. Zu einem ähnlichen Ergebnis kommt eine parallel durchgeführte Unternehmensbefragung. Die aktuelle Testquote liegt damit unter der Vorgabe der Bundesregierung, nach der 90% aller Unternehmen mindestens einen Test pro Woche anbieten sollen. Glas halb voll, sagt Wirtschaftsminister Peter Altmaier von der CDU.
Es ist erstaunlich, wie viel erreicht worden ist durch die freiwilligen Aufrufe der Unternehmensverbände an ihre Mitglieder in den letzten 4 Wochen. Und deshalb wünsche ich mir auch nach wie vor, dass wir mit einer freiwilligen Lösung diese Erfolge erreichen können.
Altmaier ist damit gegen eine Testpflicht in den Unternehmen. Die Richtung stimme, so der CDU-Minister. Eine weitere Steigerung sei zwar noch notwendig, aber auch machbar. Glas halb leer, sagt dagegen Finanzminister Olaf Scholz von der SPD.
Wir wissen, dass heute gerade mal 60% der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Testangebote in ihren Unternehmen bekommen. Das ist nicht genug. Deshalb muss zu den verbindlichen Regeln, die jetzt auf den Weg gebracht werden, auch entsprechende gesetzgeberische Regeln kommen, die dazu führen, dass in den Unternehmen verpflichtend die Arbeitnehmer und Arbeitnehmer Testangebote bekommen.
Die Wirtschaft lehnt eine Testpflicht ab, um zusätzliche Bürokratie zu vermeiden. Außerdem gibt es Forderungen, angeschlagene Betriebe bei der Anschaffung der Tests finanziell zu unterstützen. Nach Angaben von SPD-Arbeitsminister Hubertus Heil kann eine verbindliche Regelung zu Corona-Tests in Betrieben schnell umgesetzt werden. Und er stellt eine baldige Entscheidung der Bundesregierung dazu in Aussicht. Und damit die Klärung der Frage, ob das Glas nun halb voll oder halb leer ist.
Das war der Bericht von Martin Polanski und so viel dazu. In den Unionsparteien brodelt es, da gibt es viele Meldungen. CDU, CSU suchen ihren Kandidaten für die Kanzlerkandidatur. Die Nervosität steigt, das merkt man. Auf der einen Seite der CDU-Chef Armin Laschet, dass er will, antreten will, scheint festzustehen. Steht fest, Herr Söder, der bayerische Ministerpräsident, sagt es noch nicht ganz offen, aber er tut vieles, damit die Öffentlichkeit glaubt, er wolle, und er hat dann auch noch die besseren Umfragewerte. Angesichts dieser Ausgangslage sagen viele, wer weiß, was da am Wochenende passieren wird. Und jetzt gibt es einen interessanten Brief aus der Unionsfraktion, aus der Bundestagsfraktion, da kursiert eine Unterschriftenliste. Die Kurzfrage geht an den Kollegen Stefan Dethchen. Was wollen die 50 Mitglieder der Unionsfraktion, die da unterschrieben haben?
Die setzen sich, Jürgen, zur Heide dafür ein, dass die Entscheidung über die Kanzlerkandidatur in der Unionsfraktion gefällt wird. Das widerspricht dem Comment, den Regeln, wie sie auch immer wieder von den Parteivorsitzenden für sich reklamiert worden sind, nämlich, dass Armin Laschet und Markus Söder zusammen die Entscheidung darüber treffen, wer als Kanzlerkandidat für die Unionsparteien ins Rennen gehen würde. Nur einmal in der Geschichte hat es eine Situation gegeben, wo eine solche Entscheidung in der Fraktion getroffen wurde. Das war 1979. Da wurde für die Bundestagswahl im folgenden Jahr 1980 in einer knappen Abstimmung Franz Josef Strauß nominiert. Der hat sich damals durchgesetzt gegen den damaligen niedersächsischen Ministerpräsidenten Ernst Albrecht, Vater der heutigen EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen.
So, das steht also in dem Brief drin. Es sind 50, die insgesamt unterschrieben haben. 50 von, wenn ich es richtig im Kopf habe, 199 Abgeordneten. Wer sind denn diese 50?
Ja, es sind eben 50 der 199 CDU-Abgeordneten. Es ist eine Initiative aus der CDU. Keine CSU-Abgeordneten haben sich daran beteiligt oder sind gefragt worden. Es sind nicht die ganz großen Namen dabei, die jetzt geläufig wären. Es sind einige bekannte Vertreter des konservativen Flügels, etwa die Abgeordneten Silvia Pantel oder Jana Schimke, Christian von Stetten. Das weiß man, das ist zum Teil das Lager, das im Rennen um den Parteivorsitz Friedrich Merz explizit unterstützt hat. Das ist ganz interessant, auch wenn man auf die regionale Verteilung schaut. Viele 14 Unterzeichner kommen aus den kleineren östlichen Verbänden, CDU-Landesverbänden. Aus Baden-Württemberg sind es 10, aus Niedersachsen 8, aus dem größten Landesverband der CDU aus Nordrhein-Westfalen sind es aber nur 4. Also das zeigt so ein bisschen, es ist eine markante Stimmung in der Fraktion, die sich da ausdrückt. Wir wollen entscheiden. Man kann das als eine Stimmung lesen, die sich ja eindeutig gegen den Anspruch des Vorsitzenden Armin Laschet richtet, dass er derjenige ist, der mit Markus Söder zusammen diese Sache ausmacht und von dem man weiß, dass er das für sich selber reklamiert, dass er Kanzlerkandidat werden will. Man muss aber gleichzeitig sehen, diese Größe, so 20-25% der CDU-Abgeordneten, die hat es in heiklen Phasen der Politik immer gegeben, auch in der Euro-Krise, in der Flüchtlingskrise hat es etwa in der Größe Abgeordnete gegeben, die mit Kritik am Kurs der Parteiführung der Bundeskanzler in diesen politischen Phasen Entscheidungen der Unionsfraktion erzwingen konnten, aber damit letztlich immer erfolglos waren.
Kurz zum Schluss, gibt das, wenn die Menschen sich da so äußern und sie sagen ja auch bewusst, diese Liste sei noch offen, da könnten noch mehr mitmachen, gibt das eine Tendenz in irgendeine Richtung, Söder und oder Laschet?
Nein, ich glaube nicht. Ich glaube, dass sich das in dem Rahmen zunächst mal halten wird. Und dann blicken wir ja auf den Sonntag, wo es eine Klausur ganztägig der Fraktionsspitze geben wird. Und da werden Markus Söder und Armin Laschet teilnehmen. Um 13 Uhr stehen die da auf der Agenda unter der Überschrift Wie gestalten wir die Zukunft? Um 15 Uhr, noch vor dem Ende dieser Klausur, soll es dann eine Pressekonferenz geben. Und nach dem, was ich höre, deutet eigentlich alles darauf hin, dass man jedenfalls ein Signal der Geschlossenheit da senden will. Ich gehe davon aus, es wird auf jeden Fall entweder verkündet werden, dass die Vorsitzenden wie geplant diese Entscheidung dann in absehbarer Zeit, auch um den Druck aus dem Kessel zu nehmen, unter sich ausmachen oder möglicherweise, dass schon eine Entscheidung fällt.
Stefan Detjen war das heute Abend mit ganz aktuellen Informationen. Sie halten uns weiter auf dem Laufenden. Um 23.30 Uhr kommen wir zu unseren Kurzberichten, die beginnen in der Slowakei. Dort gibt es eine Debatte um den Sputnik-Impfstoff. Eine Debatte, die übrigens in Deutschland ja auch schon läuft, denn es gibt einige Bundesländer, die das machen wollen. Sputnik für Deutsche in Bayern, aber auch in anderen Ländern. Hier gibt es aber Probleme in der Slowakei. Peter Lange.
Igor Matovic ist als Ex-Premier nach Moskau gereist, der den Sputnik-Impfstoff in die Slowakei gebracht hat, sagt Wirtschaftsminister Sulik, der Chef der Neoliberalen. Ich sehe keinen Grund, daraus eine große internationale Affäre zu machen. Während also Matovic in Moskau unterwegs war, veröffentlichte die slowakische Arzneimittelbehörde ihren kritischen Bericht. Kernaussage: Die 200.000 Dosen, die bereits in die Slowakei geliefert wurden, entsprechen nicht in allen Details dem Impfstoff, der in der Fachzeitschrift Lancet beschrieben worden sei. Auch Lieferungen in andere Länder seien nicht mit dem identisch, was die Slowakei erhalten habe. Und wörtlich heißt es, diese Vakzine haben nur den Namen gemein. Die Reaktion aus Moskau ließ nur ein paar Stunden auf sich warten. Das sei ein Akt der Sabotage und Desinformation, hieß es auf dem offiziellen Twitter-Account des Sputnik-Entwicklers. Die russische Vertriebsagentur verlangte von der Slowakei, dass die 200.000 Dosen zurückgeschickt werden. Der Impfstoff sei von einem Labor getestet worden, das nicht zum offiziellen Netzwerk der EU gehöre. Damit habe die slowakische Seite gegen den Vertrag verstoßen. Die Behörde in Bratislava will von so einer Klausel nichts gewusst haben. Und was den Umgang mit Sputnik angeht, stellte Wladimir Lenkwarski, der neue Gesundheitsminister, klar, der Impfstoff wird nur eingesetzt, wenn ihn entweder die Europäische Arzneimittelagentur EMA oder ein zertifiziertes Labor genehmigt hat. Dass Sputnik nun in der Slowakei bald verimpft wird, scheint also im Moment eher unwahrscheinlich.
Unser nächster Beitrag, wir schauen in die Türkei. Dort gibt es mehr und mehr Infektionen und die Türkei ist jetzt auch auf der Liste der sogenannten Hochinzidenzgebiete gelandet. Eva Lambi-Schmidt.
Die Zahl der Corona-Neuinfektionen in der Türkei habe die Schwelle von 200 Fällen pro 100.000 Einwohner binnen 7 Tagen überschritten. So begründet das Auswärtige Amt die Entscheidung. Aus demselben Grund wurden Kroatien, Armenien und die Ukraine ebenfalls als Hochinzidenzgebiet eingestuft. Praktische Auswirkungen hat das für die Einreise nach Deutschland. Alle Menschen, die sich in den 10 Tagen vor der Einreise nach Deutschland in einem Hochinzidenzgebiet oder einem Virusvariantengebiet aufgehalten haben, müssen einen Bescheid über einen negativen Corona-Test vorlegen. Und das bereits bei der Einreise. Flugreisende müssen diesen Nachweis bereits vor dem Abflug vorlegen. Der Test darf nicht älter als 48 Stunden sein. Außerdem müssen sich Einreisende für 10 Tage in Quarantäne begeben. Diese kann frühestens nach dem 5. Tag nach Einreise durch ein negatives Testergebnis beendet werden. Maßgeblich sind hier die Quarantänevorschriften der einzelnen Bundesländer. Von den unmittelbaren Nachbarländern Deutschlands sind derzeit neben den Niederlanden auch Frankreich, Polen und Tschechien als Hochinzidenzgebiete ausgewiesen.
Im Prozess um den Mord an Floyd in Amerika gibt es wichtige Einzelheiten. Die Todesursache steht fest: Sauerstoffmangel. Das spricht gegen den Polizisten Claudia Sarre.
George Floyd ist an Sauerstoffmangel gestorben und nicht etwa an einer Drogenüberdosis. Das hat ein Mediziner im Gerichtsprozess gegen den Ex-Polizisten Derek Chauvin ausgesagt. Dadurch, dass Chauvin sein Knie minutenlang auf Floyds Nacken gepresst habe, sei es bei dem 46-jährigen Afroamerikaner zu einem Hirnschaden und Herzstillstand gekommen. Auch eine gesunde Person, die dem ausgesetzt wird, was Herrn Floyd widerfuhr, wäre gestorben, erklärte der Fachmann für Lungenheilkunde und Notfallmedizin vor Gericht. Damit erteilte er den Theorien der Verteidigung eine klare Absage. Chauvins Anwälte hatten argumentiert, Floyd sei an seinen medizinischen Vorerkrankungen und an einer Opioidüberdosis gestorben. In den vergangenen Prozesstagen hatten bereits Polizeischulungskräfte den ehemaligen Polizeibeamten schwer belastet, indem sie aussagten, sein Vorgehen entspreche nicht den gängigen Polizeipraktiken. Der weiße Ex-Polizist Chauvin ist in Minneapolis wegen Mordes und Totschlags angeklagt. Er hatte Floyd nach dessen Festnahme mehr als 9 Minuten lang das Knie in den Nacken gedrückt. Chauvin droht bis zu 40 Jahre Haft.
Der neue amerikanische Präsident hat ein Problem an der mexikanisch-US-amerikanischen Grenze. Inzwischen sind dort viele, viele Menschen verhaftet worden. Auf der anderen Seite, der Druck wird immer größer, auch innenpolitisch, dass er dort etwas tut. Arthur Landwehr.
172.000 Menschen hat die amerikanische Grenzpolizei im März verhaftet, als diese versuchten, illegal von Mexiko in die USA zu gelangen. So viele waren es seit rund 20 Jahren nicht mehr und seit Februar ist die Zahl noch einmal um 70% angewachsen. 2/3 der Menschen wurden wieder nach Mexiko zurückgeschickt, begründet mit einem Corona-Schutzgesetz. Der Ansturm auf die Südgrenze der USA wird zunehmend zum politischen Problem für Joe Biden, den Republikaner dafür verantwortlich machen. Seine liberale Haltung zur Einwanderung locke Menschen aus ganz Mittelamerika an und sorge für eine humanitäre Katastrophe in den USA. Dies vor allem, weil immer mehr unbegleitete Minderjährige ankommen, die nicht zurückgeschickt und zunächst in Sammellagern untergebracht werden müssen. Allein im März waren das 19.000, doppelt so viele wie im Februar. Anscheinend schicken Familien ihre Kinder allein auf die Reise, da diese eine bessere Chance haben, in den USA bleiben zu können. In dieser Woche hatte ein Video die Öffentlichkeit schockiert, zu sehen ist, wie Menschenschmuggler 2-, 3- und 5-jährige Schwestern von der 4 Meter hohen Grenzmauer auf die amerikanische Seite fallen lassen.
Um 23.36 Uhr schauen wir auf das Börsengeschehen. Die Börse heute von Nomet Viktor Goyka.
Es scheint zum Ende dieser Woche, als seien die Anleger wie eingeschläfert. Beim deutschen Leitindex DAX geht's schon seit Tagen keinen Schritt vor und auch keinen zurück. 15.234 Punkte stehen aktuell an der Kurstafel. Ein Plus von 0,2% zu gestern, also fast keine Bewegung. Das zeigt auch ein spezielles Fieberthermometer an der Börse. Es soll messen, mit welchem Auf und Ab die Anleger in den kommenden Wochen rechnen. Wie aufwühlend, ja, wie fiebrig die Börse also sein dürfte. Die Profis nennen das Volatilitätsbarometer und es zeigt, die Anleger rechnen mit ruhiger See. So niedrig wie jetzt standen die Nervositätsgradmesser an der Börse seit Beginn der Corona-Krise nicht mehr. Manche aber glauben, dass das nur die Ruhe vor dem Sturm sein könnte, denn die USA dürften Europa wirtschaftlich davonpreschen. Experten glauben an 2 Prozentpunkte mehr Wachstum in den USA dieses Jahr und die Impfkampagne rollt in den Staaten auch wesentlich schneller. Gesparte Milliarden könnten sich dann in die Wirtschaft ergießen, die Preise treiben und dann auch Notenbanker zwingen, in einer Hauruck-Aktion die Zinsen raufzusetzen. Das wiederum könnte Gift für die Börse sein, denn höhere Zinsen machen Zinsanlagen interessanter und Aktien im Vergleich weniger attraktiv. Auch wenn es paradox klingt, manche Börsianer fürchten sich, dass sich die Wirtschaft zu schnell, zu heftig erholen könnte.
Das war der Börsenbericht von und mit Viktor Goytka. Wir schauen auf die AfD. Morgen gibt es den Bundesparteitag, einen Präsenzparteitag mit 600 Delegierten auf der einen Seite. Auf der anderen Seite, heute schon sind wichtige Botschaften vorgestellt worden, wie man in diese Wahlauseinandersetzung gehen will. Die Kollegin Nadine Lindner hat zugehört.
Es ist vor allem ein Begriff, den die AfD ins Zentrum ihrer Bundestagswahlkampagne stellt. Es ist das Wort normal. Deutschland aber normal, so das Motto.
Also das fängt mit der Euro-Rettung an. Es geht weiter mit der Migrationskrise, wie es Jörg Meuthen gerade sagte. Genau das Gleiche besteht mit der Energiewende.
Sagt Co-Parteichef Tino Chrupalla am Abend in Dresden. Man wolle Mittelstands- und Handwerkerpartei sein.
Für diejenigen, die früh auf Arbeit gehen, abends nach Hause gehen, Steuern bezahlen, die sich eigentlich um Politik kaum kümmern können.
Zudem gäbe es wegen der Corona-Einschränkungen eine starke Sehnsucht nach Normalität. Außerdem würden Genderfragen seine Parteianhänger irritieren, so Co-Parteichef Jörg Meuthen.
Die Leute erzählen mir dann, das ist doch nicht mehr normal. Wir haben hier 65 verschiedene Geschlechter. Das ist doch Unfug.
Die Wahlwerbevideos zeigen teils Hundewelpen auf Saugrobotern, Sonnenuntergänge in Berlin oder junge Frauen mit Deutschlandfahnen. Die Partei, die in Teilen vom Verfassungsschutz wegen rechtsextremistischer Tendenzen beobachtet wird, will harmloser und sympathischer wirken. Die AfD hat sich schon länger zum Ziel gesetzt, mehr bürgerliche Wähler und Frauen ansprechen zu wollen. Bei Deutschlandfunk Kultur ordnete der Professor für Wirtschaftspsychologie der TU Chemnitz, Berthold Meyer, den Kernbegriff normal der AfD-Wahlkampagne wie folgt ein.
Diese Ablehnung des Andersartigen, das ist ja der Markenkern dieser Rechtspopulisten, ja, diese Gier nach Homogenität, nach Gleichheit, aus der dann alles legitimiert und abgeleitet wird.
Bis Sonntag kommen gut 600 Delegierte der Partei in Dresden zusammen. Trotz Pandemie setzt die AfD auch diesmal wieder auf eine Präsenzveranstaltung, um über Programm und eventuell Personal zu entscheiden. In einem ersten Programmentwurf auf gut 70 Seiten setzt die Partei auf eine Reise in die Vergangenheit. Rückkehr zur Wehrpflicht, klassisches Familienbild, strengere Regeln bei Abtreibungen. Außerdem wählt sie migrationspolitisch scharfe Worte und spricht von Deutschland als Asylparadies. Viele Stellen sind wortgleich aus dem Bundestagswahlprogramm von 2017 übernommen.
Weil die Probleme von 2017, die wir zur Bundestagswahl dort hatten, ja bislang auch noch nicht gelöst wurden.
Neben den Inhalten gibt es Streit ums Personal. So ist völlig unklar, ob in Dresden oder erst später ein oder zwei Spitzenkandidaten gewählt werden sollen. Als gesetzt gilt Co-Parteichef Tino Chrupalla, Spitzenkandidat in Sachsen und flügelnah. Nach Parteilogik müsste ihm eine westdeutsche Frau aus dem Meutenlager zur Seite gestellt werden. Das könnte Joanna Kotar sein. Die 48-jährige Bundestagsabgeordnete kommt aus Hessen, ist in der Digitalpolitik aktiv und sitzt seit November im Bundesvorstand der AfD. Die Chancen von Fraktionschefin Alice Weidel hingegen sind stark gesunken. Gründe sind ihre Nähe zum ehemaligen Flügel, mangelnde Führungsstärke und der Spendenskandal. Beide Seiten bemühten sich im Vorfeld des Parteitags eher um demonstrative Einigkeit. Man sei gut aufgestellt, zu meuten.
Wenn es uns gelingt, alle Strömungen, die wir haben, auch in den Gesichtern, die wir der Kampagne geben, zu vereinen.
Mehrere Gruppen haben am Wochenende Gegenproteste angekündigt. Die Jusos in Dresden kritisierten, dass ein Parteitag in geschlossenen Räumen derzeit idiotisch sei. Die AfD habe nichts verstanden.
Soweit der Bericht von Nadine Lindner. Der diplomatische Eklat um die Sitzordnung beim Besuch der Spitzen der Europäischen Union in Ankara zieht immer weitere Kreise. Da gibt es einmal die interne Diskussion in Brüssel und dann natürlich auch die Frage, ob Charles Michel nicht Teil des Problems bei dieser Geschichte gewesen ist oder mindestens sein Büro erhebliche Fehler gemacht hat. Das ist die eine Debatte. Die andere Debatte, der italienische Ministerpräsident Draghi hat den türkischen Präsidenten jetzt sehr deutlich tituliert. Er hat ihn einen Diktator genannt. Das führt natürlich auf diplomatischer Ebene zur Türkei hin, zu Schwierigkeiten, aber auch in Rom gibt es eine Debatte. Jörg Seiselberg.
Auf das Wutgrummeln aus Ankara bemüht sich Rom, gelassen zu reagieren. Von links bis rechts bekommt Mario Draghi Rückendeckung aus der italienischen Politik. Lia Quartapelle, Außenexpertin der mitregierenden Sozialdemokraten, sagt schulterzuckend: Ministerpräsident Draghi hat gesagt, wie es ist. Seit vielen Jahren unterdrückt Erdogan die Presse- und Wissenschaftsfreiheit und er hat begonnen, Oppositionspolitiker zu verhaften. Das Ergebnis ist, dass die Türkei mit allen Nachbarn im Krieg ist und türkische Bürger unter Repression und mangelnder Freiheit leiden. Es sei richtig, dass Draghi Erdogan einen Diktator nennt, heißt es von der italienischen Linken. Und auch der Führer der rechten Lega, Matteo Salvini, versichert Draghi Solidarität und Wertschätzung. Die Vizechefin des Auswärtigen Ausschusses Garavini lobt Draghi, verteidige mit seiner Kritik an Erdogan die europäischen Werte. Anders für Draghis Diktatorenäußerung, die im Rahmen einer Pressekonferenz fiel, war das sogenannte Sofagate. Der Wirbel um Erdogans Verhalten bei einem Treffen mit der EU-Kommission, als er zu wenig Stühle bereitgestellt hatte und EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen, einzige Frau in der Runde, auf einem Sofa Platz nehmen musste. Unakzeptabel, meint Draghi. Ich glaube nicht, dass sein Verhalten angemessen gewesen ist. Mir hat die Demütigung sehr missfallen, die die Kommissionspräsidentin von der Leyen erleiden musste. In diesem Zusammenhang sprach Draghi dann auch grundsätzlich über das Verhältnis Europas zur Türkei und zu anderen autoritären Staaten und verwendete dabei offensichtlich ganz bewusst die Vokabel Diktatoren. Mit diesen nennen wir sie beim Namen Diktatoren. Die man braucht zum Kooperieren, muss man offen sein. Man muss seine unterschiedliche Sichtweise klarmachen in Bezug auf Ansichten, Verhaltensweisen, Vorstellungen von der Gesellschaft. Und man muss mit ihnen zusammenarbeiten oder besser gesagt kooperieren, um die Interessen des eigenen Landes zu sichern. Draghi selbst hat sich zum Wirbel um sein Diktatorenzitat heute nicht geäußert. Als überzeugter Europäer war es ihm aber offensichtlich ein Anliegen, in besonders deutlicher Form seine Unterstützung für Kommissionspräsidentin von der Leyen zu zeigen. Italien galt in den vergangenen Jahren stets als enger Partner Ankaras. Rom hatte sich auch für eine EU-Mitgliedschaft der Türkei eingesetzt. Vor allem in der Zeit, in der Silvio Berlusconi Regierungschef war, gab es ein gutes Verhältnis zwischen beiden Ländern. Aber auch Italiens aktueller Außenminister Di Maio hatte noch vor wenigen Monaten betont, eine enge Zusammenarbeit mit Ankara sei notwendig. Und dabei unter anderem darauf hingewiesen, dass Italien nach Deutschland der zweitgrößte europäische Handelspartner der Türkei ist.
Soweit der Bericht von Jörg Seiselberg. Der Brexit führt in Nordirland genau zu jenen Problemen, die vorher immer wieder beschworen wurden und die britische Seite, allen voran Boris Johnson, immer eigentlich ausschließen wollte oder zumindest gesagt haben, das würde nicht passieren. Genau die Gewalt ist wieder da und der blutige Konflikt, der 1998 mit dem Karfreitagsabkommen endete, er schwelt nicht nur weiter, er blüht wieder auf. Christine Heuer.
Es ist nicht so eskaliert wie am Mittwoch, aber ruhig war es auch heute Nacht nicht in Belfast. Hundert oder hunderte Randalierer, die Angaben schwanken, standen diesmal in einem nationalistischen Wohnviertel der Polizei gegenüber. Wieder warfen sie Steine auf die Beamten. Die setzten daraufhin erstmals seit 6 Jahren Wasserwerfer gegen die Menge ein. Was auffällt, die meisten der Angreifer sind sehr jung, viele nicht einmal 12, 13 Jahre alt. Die Polizei untersucht jetzt, ob paramilitärische Gruppen den Krawall organisieren oder anheizen. Jonathan Roberts von der irischen Polizei.
There are certainly people involved in this who were not part of paramilitary groups and there were children.
Es waren sicher Leute dabei, die nicht paramilitärischen Gruppen angehören. Da waren Kinder. Was da passiert ist, repräsentiert nicht die Haltung der Gemeinden hier, egal ob sie unionistisch oder nationalistisch sind. Wir ermitteln jetzt, ob paramilitärische Gruppen beteiligt waren. Die Frage nach paramilitärischen Aktivisten ist wichtig, weil sie den Protest der Jugendlichen bündeln und in die Länge ziehen könnten. Manche Augenzeugen der Belfaster Ereignisse sagen, die Randale sei eher nicht politisch motiviert, sondern ein Aufruhr junger Leute. Aber Nordirland ist ein Pulverfass. Wenn die Gewalt nicht schnell aufhört, kann die friedliche Balance zwischen Pro-Briten und Pro-Iren leicht kippen. Davor haben alle Angst, auch die Regierungsparteien DUP und Sinn Féin. Sie repräsentieren beide Lager und müssen doch zusammenarbeiten. Nach gegenseitigen Schuldzuweisungen in den vergangenen Tagen haben sie sich gestern zusammengerauft und gemeinsam zur Ruhe in Nordirland aufgerufen.
The scenes we have seen are totally unacceptable.
Die Szenen, die wir gesehen haben, sind total unakzeptabel, sagt Regierungschefin Arlene Foster. Es gibt in unserer Gesellschaft keinen Platz für Gewalt und sie muss aufhören.
There can be no place in our society for violence or the threat of violence, and it must stop.
Und Fosters Stellvertreterin von Sinn Féin, Michelle O'Neill, ergänzt:
There isn't room for armed gangs. There isn't room for criminal gangs.
Es gibt keinen Platz für bewaffnete kriminelle Gangs, die sich einen Dreck um die Zukunft dieser Gesellschaft scheren. Diese Leute sind Feinde des Friedens. Und es ist unser Job, dafür zu sorgen, dass alle Generationen, auch die künftigen, Frieden genießen können. Nicht nur in Belfast, auch in Dublin, London und sogar Washington rufen sie zum Ende der Gewalt auf. Die US-Regierung lässt erklären, wie beunruhigt sie über die jüngsten Ereignisse ist. Der britische Premierminister hat mit seinem irischen Amtskollegen beraten und seinen Nordirland-Minister zu Krisengesprächen nach Belfast entsandt. Danach räumte Brandon Lewis ein, dass die Gewalt mit dem Brexit zu tun hat. Es ist ein echtes Thema, wie das Nordirland-Protokoll die Menschen betrifft. Die Verbraucher, aber auch Unionisten, die sich um ihre britische Identität sorgen. Das lösen wir nur in einem diplomatischen, demokratischen, politischen Prozess. Es gibt keinerlei Berechtigung, es mit Gewalt zu versuchen.
There is no legitimization or excuse for taking to violence to deal with any of these issues.
Alle Parteien haben versprochen, in dieser Krise zusammenzuhalten, über die Abgründe hinweg, die zwischen ihnen klaffen.
Christine Heuer informierte uns. Die Nachricht kam heute Morgen, im wahrsten Sinne des Wortes ging sie danach um die Welt. Prinz Philipp, der Ehemann der englischen Königin, ist verstorben. Die BBC unterbrach ihr Programm und seither gibt es viele Diskussionen, nicht nur dort, sondern auch anderswo, über das Leben dieses Mannes, der immer 2 Schritte hinter der Königin herging. Ein Beitrag, ein Nachruf von Friedbert Meurer.
Prinz Philipp verkörperte wie kaum ein anderer das, was als britisch gilt, mit seiner Haltung und seinem britischen Humor. Dabei war er gar kein gebürtiger Brite. Geboren wurde Philipp 1921 als Philippos auf der Insel Korfu als Sohn von Andreas von Griechenland und der deutschen Alice von Battenberg. The day of the wedding and immense crowds. Es war ein weiter Weg, bis Prinz Philipp das Vereinigte Königreich und den Commonwealth repräsentieren sollte, an der Seite seiner Frau oder auch alleine.
The king passed peacefully away in his sleep earlier this morning.
Der König ist am frühen Morgen gestorben, hieß es am 6. Februar 1952. Philipp musste seine eigenen Ambitionen zurückstellen. Er war jetzt Ehemann der Königin, in ihrem Schatten immer einige Schritte hinter ihr. Ich war natürlich enttäuscht. Ich war gerade zum Commander befördert worden. Meine Karriere bei der Navy fing gerade an, aber dann war mir klar, dass ich als Ehemann alles tun wollte, um meine Frau in ihrer Rolle als Queen zu unterstützen. Seine berühmten Scherze und sein Spott wurden oft belächelt. Er drehte da ein lauter Fettnäpfchen. Zum Beispiel, als er den Präsidenten von Nigeria fragte, ob dessen weißes traditionelles Gewand ein Schlafanzug sei. Oder als er Bundeskanzler Helmut Kohl 1997 mit den Worten begrüßte: Willkommen, Herr Reichskanzler. Prinz Philipp nahm sich die Freiheit heraus, unangepasst und in Grenzen rebellisch zu bleiben. In einem Interview gestand Philipp einmal seinen deutschen Verwandten zu, nach 1933 auf den Aufstieg Deutschlands gehofft zu haben. Das sei ein schwerer Irrtum gewesen. Die Schwestern und deren deutsche Ehemänner wurden deswegen nicht zur Hochzeit Philipps mit der Queen eingeladen. Die Vorbehalte, die es damals gegen Philipp in England gab, verschwanden später. Über die Jahrzehnte wurde er nun an der Seite der Queen zum Sympathieträger vieler Briten. Ich fürchte, Philipp hat zu oft meinen Reden zuhören müssen, scherzte die Queen bei ihrer goldenen Hochzeit. Aber wir haben meine Reden vorher diskutiert und er hat mir unverblümt seine Meinung gesagt. Er hat mir Stärke gegeben über all die Jahre. Wir schulden ihm mehr, als er jemals von uns fordern würde. Sein Engagement für die Umwelt, er war Präsident des World Wildlife Fund, hat sich auf seinen Sohn Charles übertragen, der ein vehementer Klimaschützer wurde. Es gibt die These, Philipp habe es seinem Sohn Charles verübelt, dass der einmal König werde und er nicht. Richtiger dürfte wohl sein, dass Philipp davon überzeugt war, dass man mit den Härten des Lebens umzugehen lernen muss. Das Verhältnis zu Charles war deswegen nicht spannungsfrei. Das zu Prinzessin Diana, Charles Gattin, erst recht nicht.
Throughout London, all flags except this royal standard at Buckingham Palace.
Prinz Philipp wollte auch unbedingt, dass William und Harry, die damals erst 15 und 12 Jahre alt waren, bei der Beerdigung ihrer Mutter hinter dem Sarg gehen. So wie er es als 16-Jähriger im Beerdigungszug 1937 für seine geliebte Schwester Cecilia getan hatte.
I think that when you're older, you would very much regret not walking behind your mother's coffin.
Prinz Philipp sagte 1997 zu William, so Biograf Hugo Vickers, ich glaube, wenn du älter wirst, dann wirst du es bereuen, wenn du nicht hinter dem Sarg deiner Mutter hergegangen bist. Und ich gehe ja mit dir. Im Mai 2017 zog er sich weitgehend aus dem öffentlichen Leben zurück. Nicht nur sein Sohn, die Queen, die Familie, ganz Großbritannien und der Commonwealth werden Prinz Philipp dankbar hinterherrufen, wie wichtig er, der nicht als Brite geboren wurde, für sie alle geworden war.
Ladies and gentlemen, if we shout loud enough, he might just hear us in hospital. Hip hip! Hip hip! Hip hip!
Friedbert Meurer erinnerte, und damit kommen wir zum letzten Teil jetzt unserer Sendung, der Blick in die Kommentarspalten von morgen. Christina Pucciata hat es für uns. Bitteschön.
Diesmal mit nur einem einzigen Thema, der Absage der Bund-Länder-Konferenz. Dazu schreibt die Augsburger Allgemeine: Der Termin der Bundeskanzlerin mit den Ministerpräsidenten hätte einen Wendepunkt inmitten der dritten Welle markieren können. Die Regierenden hätten endlich beweisen können, dass sie handlungsfähig und handlungswillig sind. Doch sie haben sich entschieden, lieber noch ein bisschen abzuwarten. Aus Angst, das Treffen könnte wieder in Streit und Chaos enden, haben sie es einfach abgesagt. Das ist eine politische Bankrotterklärung. Die Pforzheimer Zeitung dagegen glaubt, dass kaum jemand dem abgesagten Treffen eine Träne nachweinen wird. Dafür soll nun die Kanzlerin das bekommen, was sie im Anti-Corona-Kampf schon lange wollte. Mehr Macht für den Bund. Es ist ein Befreiungsschlag nach den zahlreichen Irrungen und Wirrungen, für die die MPK-Treffen zum politischen Synonym geworden sind. Der Kurswechsel kommt spät, aber besser spät als nie. Für das freie Wort aus Suhl bleibt dennoch ein, Zitat, kolossaler Vertrauensverlust, der sicherlich nicht über Nacht behoben werden kann. Zumal noch gar nicht sicher ist, dass sich Bundestag und Bundesrat wirklich in Windeseile einigen werden. Schließlich hört es sich mindestens merkwürdig an, dass Ministerpräsidenten, die eben noch rigoros Verschärfungen ablehnten und mit eigenen Öffnungskonzepten experimentierten, sich in der Sache plötzlich alle einig sein sollen. Warum stimmen die Länderchefs plötzlich bereitwillig ihrer eigenen Entmachtung in dieser Frage zu, wundert sich auch die Landshuter Zeitung. Ganz einfach, weil der schwarze Peter für Ladenschließungen, Kontaktbeschränkungen und Ausgangssperren dann künftig in Berlin liegt und nicht mehr bei Ihnen. Im Prinzip bleibe ohnehin vieles beim Alten, beobachten die Stuttgarter Nachrichten. Die Politik sucht ihr Heil weiter in Verboten und Appellen. Man möge sich noch etwas undefiniert länger verständnisvoll gedulden. An der Impf-, Test- und Digitalfront bleibt der Fortschritt eine Schnecke. Auch wenn der Bund mehr Zuständigkeit bekommt. Einig Impfland sieht anders aus. Und trotzdem ist für die Hannoversche Allgemeine Zeitung nicht alles schlecht. Sie macht eine Gruppe aus, die bisher ganz und gar nicht versagt hat. Die Bürger. Denn an wem sonst sollte es liegen, dass trotz allen Durcheinanders bei den Entscheidern die Infektionszahlen hierzulande zwar ebenfalls besorgniserregend hoch, aber längst nicht so dramatisch sind wie anderswo. Auch nach einem Jahr der Ängste, Nöte und Einschränkungen ist die Gruppe derer, die Populisten folgt und deren Unmut sich laut und gewalttätig entlädt, vergleichsweise klein. Der soziale Friede im Land hat den massiven Stresstest bisher bemerkenswert gut bestanden.
Dankeschön, das war Christina Pucciata. Das war es hier bei uns. Ich empfehle Ihnen natürlich alle nachfolgenden Sendungen. Ab morgen 6 Uhr dann der Kollege Rainer Brandes. Und um 7:15 mein Interview mit Rolf Mützenich von der SPD, dem Fraktionschef, zu den aktuellen Entscheidungen im Bund. Mein Name ist Jürgen Zurheide. Ich wünsche Ihnen noch eine angenehme Nacht, ein angenehmes Wochenende. Bis demnächst und tschüss.